England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Klaus, wir sind jetzt hier am Trafalgar Square mit der großen Nelson-Säule, mit der National Gallery und was es so alles gibt. Aber eine meiner Lieblingskirchen in London, St. Martin's in the Fields.
Da bin ich dabei, meine auch.
Alles rund um die weltberühmte Kirche St. Martin's in the Fields für diese weihnachtlichen Feiertage gleich bei uns.
Es gibt einen Platz in London, den Alexander und ich ganz besonders mögen. Das ist der Trafalgar Square, einer der wirklich zentralen Punkte Londons, kann man glaube ich sagen.
Genau, lieber Klaus, denn hier mit diesem Denkmal von Admiral Nelson in der Mitte treffen so wichtige Straßen wie Whitehall und Pall Mall aufeinander. Hier findet man die National Gallery und ja auch eine der faszinierendsten Londoner Kirchen, wie gesagt, St. Martin's in the Fields.
Also ich denke, Alex, diesen Namen hat jeder schon mal gehört, mindestens ja doch im Radio, vielleicht bei Klassikradio, wenn es heißt, es spielte die Academy of St. Martin in the Fields unter der Leitung von Sir Neville Mariner.
Es ist wirklich so. Dieses weltbekannte Orchester gehört zu einer weltbekannten Kirche. Das Gebäude von St. Martin in the Fields mit seinem auffallend spitzen Turm steht ja nur ein paar Schritte neben dem Trafalgar Square und hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Sie wurde zwischen 1721 und 1726 vom Architekten James Gibbs für die anglikanische Kirche erbaut. Bis heute ist sie auch die Kirche der königlichen Familie, denn der nahe Buckingham Palace gehört nun mal zu diesem Kirchensprengel. So hat man das früher gesagt, glaube ich.
Ja, und weißt du, was ich so toll finde? Das ist die Modernität dieser Kirche. Ich meine, in dem, was darin alles so stattfindet, moderne Musik, Jazz, kurze Mittagskonzerte, Literaturlesungen, Vorträge, alles ist möglich. Aber dass St. Martin darüber hinaus so sehr mit klassischer Musik verbunden ist, lag tatsächlich an dem 2016 verstorbenen Sir Neville Mariner. Das muss man sich mal vorstellen. Der kam 1958 einfach zur Pfarrei und hatte die Idee, hier als Violinist und Dirigent ein Kammerorchester zu gründen, um Barockmusik zu spielen.
Ja, darüber gibt's viel zu erzählen und das werden wir heute auch tun. Aber erstmal sind wir bei unserem Besuch in St. Martin's einer Führung des berühmten Architekten Eric Perry gefolgt. Denn Perry hatte die große Ehre, dieses schöne Bauwerk ab 2004 persönlich zu restaurieren.
Und ich durfte gleich anschließend unseren lieben Freund, dem britischen Komponisten Richard Blackford, zur Bedeutung von St. Martin für einen echten Londoner, wie er es ist, befragen.
So, here we are looking at the Church of St. Martin in the Fields, designed by James Gibbs and completed in 1726. And this is the view that he intended it to be seen from. One has to imagine these streets as...
Jetzt schauen wir von hier auf die Kirche, geplant von James Gibbs. Das ist der Blick, den er wollte. Der Vorbau stößt bis auf die Straße vor und macht den Bau sehr präsent. John Nash, der Trafalgar Square erbaut hat, wollte einen Platz für die Paraden von Regent's Park bis Carlton. So exponierte er Gibbs' Kirche, wie der das nie geplant hatte.
The major public space in this part of London. As part of his grand design for the parade all the way from Regent's Park down to Carlton House, in doing so he exposed Gibbs Church in a way that Gibbs never intended. And now the surface of the square rises directly up into the portico of the church.
The greatest compliment that's paid to this project is when people come into the church now and say that really apart from the east window they can't see any changes. A lot of little things have changed. The pulpit was moved back into the congregation.
Das größte Kompliment für die Kirche ist, wenn die Menschen eintreten. Wir haben viele kleine Dinge verändert. Die Kanzel wurde näher zur Gemeinde gesetzt, um Platz zu schaffen für Gottesdienste, Orchester und Chöre.
Drawn in for bigger services or pulled apart to allow a space for orchestras and choirs for performance. and a Victorian dais has been taken away that cluttered the East End and made it very difficult for the use of performance. The stone has been recreated.
Die Steine wurden so wiederhergestellt wie bei Gibb. Wir kennen seine Zeichnungen und ein Gemälde von Hogarth über eine Hochzeit hier.
That was about a marriage ceremony at this point. With the decoration, we know a lot about what it was through the analysis of layers of paint, and we've returned the ceiling to a stucco white.
Die Decke haben wir wieder in weißem Stuck hergestellt, im Kontrast zu Türrahmen und Kapitellen. So hat sie wieder fließenden Charakter.
And this has been about re-establishing the floating character of the ceiling. It's been added to by the quality of hand-blown glass and light through the glass, very much as it would have been in Georgian times, clear.
Das passt zu anderen Dingen, wie zum dicken georgianischen Glas. Wir haben viktorianische Einbauten entfernt, damit die Ecken wieder heller werden.
In the Victorian period to allow the corners to be lighter. Gibbs used an ellipse rather than a barrel vault to the ceiling.
Gibbs hat eine Ellipsendecke bevorzugt. Er wusste, dass das besser für die Musik war.
The sanctuary at the East End was painted to evoke stone.
Der Altarraum ist aus dunklerem Stein und nur hier vergoldet. Damit wird der Unterschied zwischen himmlischer und irdischer Welt deutlich.
The decoration is then further used to establish the difference between a celestial world and a terrestrial by the cleaning, but a very light cleaning of the pews, so that the patination over time is retained, and there's this wonderful dark character to the base of the building. There have been a lot of changes, but they've all been.
So haben wir die Kirche wieder zur Barockklarheit von James Gibbs zurückgebracht. Und überall ist großartiges Handwerk.
There is the aspect of crafting in all the surfaces of the church. There's this wonderful covering to the framework, and we've added to that through the commissioning of the East Window.
So, jetzt sitze ich mit unserem lieben Freund Richard Blackford zusammen, dem berühmten britischen Komponisten. Und ich möchte doch gern mal wissen, lieber Richard, was du uns über die Kirche und natürlich die Musik in St. Martin in the Fields erzählen kannst.
Ja, ich habe St. Martin's in the Field gekannt als Schüler. Ich war in Westminster School und dann konnte ich zu Fuß von Westminster Abbey und Westminster School nach St. Martin's zu Fuß gehen, einfach. Und was sehr wichtig von dieser Kirche ist, dass es ist in der Kirchengemeinde, wo die Königin, Queen Elizabeth, und auch von Downing Street, alles gehören zu der Kirchengemeinde von St. Martin's in the Field. So, es hat eine besondere Beziehung mit sehr wichtigen Leuten in England.
Was wir alle kennen, zumindest vom Klassikkanal, ist der berühmte Sir Neville Mariner.
Genau. Ja, und Neville Mariner hat entschieden, ich weiß nicht genau wann, es war vielleicht ein 1970 oder sowas, entschieden, ein Virtuosenorchester zu schaffen. Und nach einigen Jahren, es war weltbekannt und hat sehr viele Schallplatten und danach CDs gegeben und Konzerten, nicht nur in St. Martin's in the Field, aber in alle die Konzertsäle von London, Royal Festival Hall, Royal Albert Hall und so weiter. Aber St. Martin's war immer sein Zuhause für sein Orchester.
Und das ja über viele Jahrzehnte.
Ja, mindestens 30, vielleicht 40 Jahre. Und der Neville Mariner hat Geige gespielt, als, ich glaube, er war 85 oder sowas, als er gestorben ist, oder zu seinen letzten Tagen hat er gespielt. Das, Musik war sein Leben natürlich.
Und diese Akademie, die hat er aufgebaut mit jungen Leuten, die er sich zusammengesucht hat, mit großen Talenten, und hat sozusagen dort mit denen
musikalisch trainiert.
Genau, er war ein so begabter Virtuose. Er hat Inspiration zu junger Geiger und Flötisten und Oboisten und so weiter. Und am Anfang hat er meistens barocke Musik gespielt. Wie du weißt, St. Martin's in the Fields wurde in, ich glaube, 1720 so ungefähr gebaut. Und es war berühmt mit der Musik von Handel und natürlich Bach und andere barocke Komponisten. Es war sehr bekannt und dieses Repertoire hat die Academy of St. Martin's in the Field sehr gerne gespielt. Auch dazu, die Stimmung war sehr wichtig und ich war sehr oft in St. Martin's in the Field, auch mit Alexander und seiner Familie. Und wir haben barocke Musik von Handel und Bach und Pachelbel mit Kerzenlicht. Und die Stimmung ist absolut toll und entzückend. Und es ist die Kirche, wie es war, mit Kerzenlicht.
Ja, ich finde die auch ganz entzückend. Alles weiß, ja, oben das dunkle Holz und dann die weißen Säulen. Das ist sehr eindrucksvoll. Ist denn auch für dich dort schon mal Platz gewesen? Sei es als Dirigent oder hat man von dir auch schon was gespielt da?
Soweit ich weiß, nein. Aber ich habe in St. Martin's in the Field in einem sehr wichtigen Gottesdienst geredet. Und es war der Trauer von der berühmtesten Journalisten von unserer Zeit, Bernard Levin, weltbekannt. Und ich war sehr gut befreundet mit ihm und seine Witwe hat mich geboten, auf seine Gottesdienst, Trauerdienst, sag mal, zu reden. Und es war andere sehr viel wichtiger Leute als ich. Zum Beispiel David Frost hat gesprochen, der Chef von dem Times, Simon Jenkins, hat gesprochen. Und dann musste ich auch ein paar Worte. Und ja, ein Stück von mir wurde auch gespielt.
Siehst du, ich wusste doch, lieber Richard, dass du schon wieder eine Überraschung parat hast. Ich muss das den Hörern und Hörern mal sagen. Richard ist immer sehr bescheiden. Aber ich weiß, dass ganz viele seiner Werke gerade hier aufgeführt wurden, auch international natürlich. Wir haben ja darüber schon berichtet. Aber Richard, noch eine Frage zum Spirit sozusagen in dieser Kirche. Ich finde den Gedanken, dass auch heute dort tagsüber immer wieder Konzerte sind. Als wir da waren, war gerade ein Plakat, dass an diesem Abend ein berühmter Prediger dort einen Gottesdienst hält. Und das ist etwas, was ich so auch irgendwie berührend finde, dass in einer solchen Weltstadt, da gibt es einen Ort, ja, auch noch direkt am Trafalgar Square, wo die ganze Menschheit zusammenkommt.
Genau.
Da gibt es einen Platz, der sozusagen spirituell einem für 20 Minuten, eine halbe Stunde oder eine Stunde etwas bietet. Ja. Ist das eine Idee von Mariner gewesen oder hat das auch zu tun mit dem Kirchenvorstand zum Beispiel oder mit der Leitung der Kirche?
Nein, ich würde sagen, es handelt sich mit der Leitung der Kirche, dass St. Martin's in the Field sollte eine Oase sein, inmitten von London. Und du kannst dich vorstellen, Klaus, dass wenn die Kirche gebaut wurde, es war kein Trafalgar Square, das existiert nicht. Und St. Martin's in the Field war furchtbar begrenzt mit anderen Gebäuden. Und es ist nur in den 19. Jahrhundert, dass man könnte die Kirche richtig sehen und genießen mit Platz. Es gibt auch eine sehr wichtige Sache von der Kirche, das gibt das besondere Gefühl von St. Martin's in the Field. Und zwar, es ist ein Zentrum von Leuten, die sind heimlos. Und hinter der Kirche ist eine der größten Essen...
wie in Deutschland, wir nennen das die Tafel. Also ja, wo es kostenlos... Genau. Essen gibt.
Genau, ja. Und jeden Tag, es wird eine Menge Leute, die leider kein Haus, kein Schutz haben, und sie kommen zu St. Martin's in the Field. Und ich weiß, dass die Kirche unterstützt diese Tafel, und das ist ein sehr wichtiger Teil der Arbeit von der Kirche.
Ich habe gehört, dass die sogar auf den warmen Bänken schlafen dürfen.
Ja, wenn es kalt ist. Ja, toll. Das habe ich auch gehört.
Also
das
ist natürlich ein sehr christlicher Gedanke, den finde ich sehr bewundernswert. Und das macht auch diesen besonderen Geist der Kirche aus. Ja, lieber Richard, also ich habe gewusst, dass du uns ganz viel darüber erzählen kannst. Und wir wollen auch noch ein bisschen der Musik lauschen, die es da gibt. Was würdest du sagen? tagsüber reingehen, nachmittags, abends? Was ist so für den kurzen Besuch das Beste?
Was ich vorschlagen würde, wäre Lunchtime-Konzert. Und manchmal sind sie frei auch. Und das ist schön, dann kann man ganz von der Straße ohne Karte besorgen, St. Martins besuchen und junge Musiker anhören und genießen. Die Lunchtime-Konzerte sind sehr populär. Und dann können Londoners auch in ihrer Mittagszeit ein bisschen Musik genießen, besonders im Sommer.
Also, vielleicht schaffen wir es ja mal mit Alexander zusammen zu dritt mal Lunchtime dahin zu gehen.
Hoffentlich.
Und ich bedanke mich sehr, Richard. Du hast jetzt einen Theatertermin. Was siehst du heute Abend?
Ja, ich werde ein neues Theaterstück anschauen. Es heißt Giant, über dem Leben von Roald Dahl, der Dichter und Schriftsteller.
Genau.
Ja. Und es ist ein ganz modernes Stück und sehr populär. Und Eintrittskarte sind sehr schwer zu besorgen. Aber ich bin glücklich, meine Tochter hat eins für mich gekauft und jetzt werden wir mal sehen.
Ich bin ja ein großer Roald Dahl-Fan. Ich weiß, das Stück befasst sich mit seinem Antisemitismus. Das war ja nicht zu verkennen. Aber viele kennen den Namen gar nicht. Aber viele kennen natürlich Charlie und die Schokoladen.
Ja, und James and the Giant Peach.
Genau so ist es. Also diese Dinge. Und andere, die vielleicht ein bisschen älter sind, kennen von ihm sicher noch die tollen Short Stories.
Ja.
Küsschen, Küsschen hießen die auf Deutschland.
Ja,
das sind für mich immer noch die besten Short Stories der Welt. Mit schwarzem Humor, aber auch wunderbar erzählt. Ja, lieber Richard, also jetzt haben wir heute wieder viel gelernt mit dir. Wie immer war es ein Vergnügen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und wie gesagt, ich wünsche mir, dass wir eines dieser Konzerte auch mal zusammen besuchen können. Ich danke dir sehr.
Es ist immer eine Freude, Klaus. Dankeschön.
Aber lieber Klaus, jetzt sollen wir doch wirklich mal mehr über den Mann erfahren, der St. Martin's in the Fields so berühmt gemacht hat. Sir Neville Mariner. Normalerweise sind das ja Kunstwerke, die eine Kirche berühmt machen. Vielleicht auch ein Baumeister, aber in diesem Fall war es doch wirklich ein Dirigent. Und das ist doch irgendwo unglaublich, oder?
Das kann man wohl sagen. Der 1924 geborene Mariner war ja schon ganz früh ein Ausnahmetalent. Schon 1950, glaube ich, ernannte man ihn am Londoner Royal College of Music zum Professor für Violine. Da war der gerade mal 26 Jahre alt.
Und 1958 kommt er dann auf die Idee, St. Martin in the Fields für Konzerte zu nutzen. Also mehr Kreativität geht doch gar nicht mehr, oder? Aber klar, Mariner war eben hungrig, wie man das oft bei großen Talenten so sagt. Hungrig darauf, den Menschen Musik einfach näher zu bringen.
Deswegen hat ihn Königin Elisabeth 1985 auch zum Ritter geschlagen. Für seine Leistung bei der Academy. Und das war nun wirklich mehr als verdient.
Aber Klaus, bevor wir jetzt hier über die Anfänge der Academy of St. Martin's in the Fields spekulieren, lassen wir uns Ihre Geschichte doch besser von Sir Neville selbst erzählen. In seinem letzten Interview hat der Maestro nämlich diese ersten Jahre genau beschrieben.
I think it was frustration as much as anything. We were, the group of us were all quite ambitious, I think.
Es begann mit einer Art Frustration. Wir waren alle musikalisch ambitioniert. Wir mussten davon leben, in Sinfonieorchestern. Aber wir spürten zu wenig Verantwortung.
But I think we all felt at that time we didn't have enough individual responsibility for the product. And so we started working together in my house. Not working really, it was all for pleasure.
So haben wir aus reinem Spaß zusammengearbeitet, ohne Geld, in meinem Londoner Haus. Unser Keyboarder war Organist in St. Martin in the Fields. Er war es, der uns zu den Konzerten dieser Academy überredet hat.
The keyboard player was a man called Jack Churchill, whose proper job was the organist and music director in St. Martin in the Fields. And it was he that suggested maybe after 2 years we might give a concert. We said, no, we don't want to give concerts. We do enough concerts with other things. But he persuaded us. And of course, that was the beginning of the Academy's life, really. There was a critical time when we realized that the Academy was becoming much more important.
Dann kam eine kritische Zeit, als wir merkten, dass die Academy immer mehr Zeit beanspruchte und wir andere Dinge nicht mehr machen konnten. Unsere erste Platte war wie eine Visitenkarte. Sie ging bei den Musikproduzenten rum. Ab da kamen die ganzen Einladungen und wir mussten es ernst nehmen.
Like a visiting card, really. It went around the various concert promoters and invitations started coming in, so we realized we had to take it more seriously.
The Academy has its own birthday to celebrate. It was 30 years ago that 13.
Die Akademie kann Geburtstag feiern. Es ist 30 Jahre her, dass 13 Musiker in dieser Kirche ein Konzert gaben.
There used to be in the 17th and 18th century lots of academies, Academy of Literature.
Im 17. und 18. Jahrhundert gab es viele Akademien. So haben auch wir ein Kollektiv für Orchester gegründet. Und weil wir das erste Konzert hier spielten, nannten wir es Academy of St. Martin in the Fields. Oft kommen Leute aus dem Ausland in die Kirche und fragen, wo ist das Konzert? Auch für uns ist das peinlich, dass wir trotz des Namens immer woanders spielen.
It is really quite embarrassing for them sometimes that there's nothing going on here, of course, because although we are the Academy of St. Martin in the Fields, we're always somewhere else.
Today the Academy is one of England's main exports, giving concerts all over the world.
Mit Konzerten in der ganzen Welt ist die Akademie Englands wichtigster Export.
When the group was first formed,
am Anfang verbrachte die Gruppe viel Zeit in Mariners Wohnung. Ja, ohne Musiker sieht's gut aus. Damals haben wir die Möbel in den Flur gestellt.
Everybody is do it yourself.
Did your neighbors hear you?
I don't know if they heard us. They didn't complain.
Nein, die Nachbarn beschwerten sich nicht.
Of course we rehearse during the daytime and it doesn't seem to worry people.
Did you like it, Molly? Was it fun?
Yes, it was lovely.
Molly Mariner helped organize the orchestra.
Molly Mariner organisierte anfangs mit.
It was so quiet and small. I mean, nobody thought it was ever going to become
serious. Es war alles so bescheiden.
That's it.
Die Akademie ist eines der führenden und meist aufgenommenen Kammerorchester der Welt mit 400 Aufnahmen. Und aus den 13 Musikern des Anfangs sind heute 60 geworden.
And it is one of the most recorded in the world, with more than 400 records to its credit.
Mozart was an immensely professional person.
Mozart war unglaublich professionell und er war keinesfalls steif wie auf den Porträts.
He was by no means a stuffy as he's been portrayed for years and years.
Audiences in Salzburg are familiar with Mozart's music. The Academy brought his music to millions of others with the film Amadeus.
Die Akademie brachte Mozarts Musik zu Millionen Menschen mit dem Film Amadeus, bei dem Mariner Musikdirektor war.
Both the movie and the record of the movie. Than from any other music we've ever been involved.
Auf den Film und auf die Aufnahmen daraus hatten wir mehr Reaktionen als auf jede andere unserer Produktionen. Wenn es eine Rechtfertigung dafür gibt, sowas Kommerzielles zu machen, dann, dass Millionen Menschen Mozart gehört haben. Ja, Alex, ich glaube, das, was wir da gerade von Sir Neville gehört haben, ist wirklich das Geheimnis eines so wunderbaren Orchesters. Eben alle Möglichkeiten, auch die eigene Popularität natürlich, zu nutzen, um die Menschen mit klassischer Musik vertraut zu machen.
Naja, und bestimmte Komponisten wie auch Mozart immer wieder neu zu interpretieren und sie in die heutige Zeit zu führen. Ja, Klaus, ich freue mich ja schon wieder auf unseren nächsten Besuch in St. Martin in the Fields. Dann hoffentlich wie abgemacht zusammen mit unserem Freund Richard Blackford.
Das hoffe ich auch. So, und weil wir jetzt in der Weihnachtszeit sind, sollten wir zum Schluss noch einem kleinen Christmas-Gruß aus St. Martin in the Fields lauschen.
In diesem Sinne, allen Hörerinnen und Hörern unseres Britpods ein wunderschönes Weihnachtsfest.
Ding-dong-bell.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.